wie muss ein neuer Papst aussehen, welche Haltungen, welche Fähigkeiten sollte er haben, wie sieht die Kirche in Lateinamerika, in Afrika, in Asien aus, vor welchen Herausforderungen steht sie. Und das wird sich dann aus vielen Mosaiksteinen zusammensetzen, dass es ein Bild gibt und ein Anforderungsprofil an einen, dem wir zutrauen, dass er dieses Amt übernimmt.
Ich meine, wer braucht denn heute noch einen Papst?
Die Kirche hat natürlich verschiedene Strömungen, politische Strömungen. Es gibt die Progressiven, die vielleicht eher auf der Seite von Franziskus stehen. Es gibt das Traditionslager, die Reaktionären, die am liebsten wieder eine Kirche hätten wie vor 100 Jahren. Und dann gibt es irgendwie so ein Mainstream in der Mitte, der irgendwie so durchkommen möchte. Das sind so verschiedene politische Strömungen. Dann hast du die regionalen Strömungen, die verschiedenen Kontinente, Afrikaner, Amerikaner, Europäer, Asiaten. Dann hat man das Problem, dass eben ein Kardinal aus der Mongolei, ja, der kennt halt auch niemanden hier. Ja, viele sehen sich zum ersten Mal.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute mal solo unterwegs.
Medienapostel, der vertikale Podcast.
Schauen wir mal nach Rom.
Sie müssen isoliert werden und abgeschirmt von allen Nachrichten, die ihr Urteil beeinflussen könnten. Verstehen Sie?
Kein vernünftiger Mensch will auf den Papststuhl.
Und genau darum geht's in unserer heutigen Podcast-Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Tausende stehen gerade auf dem Petersplatz, die ganze Welt blickt gerade auf einen Schornstein, aus dem bald jetzt weißer oder schwarzer Rauch aufsteigen wird. Und es ist ein uraltes Ritual und irgendwie doch immer wieder faszinierend. Und eine Frage steht im Raum: Wer wird der nächste Papst? Ein Reformer, ein Bewahrer oder ein Brückenbauer zwischen den Kulturen? Manche prophezeien ja auch einen Papst aus Afrika, Lateinamerika oder Asien. Und wenn man sich die weltweite Presse anschaut, könnten die Erwartungen auch kaum unterschiedlicher sein. Also der Spiegel titelt: Der Vatikan am Scheideweg. Die Kirche braucht einen Modernisierer. Aber die konservative US-Zeitschrift National Catholic Register schreibt: Wir brauchen einen Papst, der dem Glauben treu bleibt. Keine Kompromisse mit dem Zeitgeist. Und die Taz fragt nüchtern: Brauchen wir überhaupt noch einen Papst? Und auch innerhalb der katholisch Gläubigen ist das Stimmenecho relativ unterschiedlich. Also da gibt es Stimmen von: Ich hoffe, er wird den Armen zuhören, über: Ich bete, dass er für Frieden sorgt, und: Die Kirche muss sich endlich ändern. Aber diese Spannung zwischen Erwartungen und der Realität ist auch nicht neu. Also im Gegenteil, wenn man in die Papstgeschichte guckt, ist sie voll davon. Und der Papst zeigt, dass er nicht nur der Stellvertreter Christi war, sondern auch immer ein Spiegel seiner Zeit. Und manchmal auch ehrlich gesagt ein ziemlich fragwürdiger. Der erste Papst, also so gilt es ja in der Tradition der Kirche, war Simon Petrus, der Fischer aus Galiläa, der von Jesus selbst berufen wurde. Also: Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Historisch ist es auch als ziemlich erwiesen, dass Petrus die reale Gestalt ist und dass er wirklich der Bischof von Rom war. Also er soll um 64 unter Kaiser Nero das Martyrium erlitten haben, gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Und seitdem versteht sich also das Papsttum als Nachfolge dieses Petrus. Der Papst ist also immer der Bischof von Rom und gilt damit als oberster Hirte der Weltkirche. Also die Liste der Päpste beginnt also mit Petrus. Und wenn man genau hinschaut, ist sie relativ lang. Also bis heute zählt der Vatikan 266 offizielle Päpste. Und zur aktuellen Stunde wird der 267. gewählt. Aber die ersten Jahrhunderte waren relativ unklar mit der Papstfolge. Also manchmal gab es mehrere Päpste gleichzeitig, sogar Gegenpäpste. Gewählt, aber auch nicht anerkannte Rivalen. Und manchmal entschieden auch Intrigen, Familienclans oder auch Kriege über das Amt des Papstes. Schauen wir mal in das Jahr 897 nach Rom. Da beginnt ein ganz bizarrer Gerichtsprozess. Denn der Angeklagte ist ein Toter. Papst Stephan VI. Lässt seinen Vorgänger Formosus aus dem Grab holen. Und der verweste Leichnam wird festlich in die Papstgewänder gekleidet, auf den Thron gesetzt und wird vor Gericht gestellt. Der Vorwurf damals: Amtsanmaßung, falsche Berufung und im Grunde politische Rivalität. Also das war keiner, der das Papstamt würdig war und der das rechtmäßig besessen hat. Und die Richter waren natürlich die Marionetten von Papst Stefan VI., verurteilten den Toten, ihm werden 3 Finger abgeschnitten, jene, mit denen man damals gesegnet hat, und der Leichnam wird in den Tiber geworfen. Und warum? Weil Stefan die eigene Macht absichern wollte. Formosus hatte Bischöfe eingesetzt, Allianzen geschmiedet und sein Einfluss reichte über den Tod hinaus und das musste rückgängig gemacht werden. Das Ergebnis? Ein Skandal. Die Empörung in der Bevölkerung. Stefan selbst wird kurz darauf verhaftet, gedemütigt und stirbt wenig später. Springen wir ins 9. Jahrhundert, in eine Zeit, in der Europa komplett zersplittert ist, politisch, religiös, moralisch. In dieser Zeit wird Nikolaus I. 858 zum Papst gewählt. Nikolaus I. gilt als ein stiller, sehr frommer Mann. Er ist kein Politiker und auch so kein Machtspieler. Und doch entwickelt sich etwas Seltenes. Ausgerechnet dieser Papst wird zum moralischen Gegengewicht der ganzen zeitgemäßischen politischen Klaköre. Er widersetzt sich Königen, stellt sich gegen Kaiser Lothar II., weil dieser seine Frau verstoßen hat. Er kämpft für die Ehe gegen den Willen des gesamten Adels. Und er wagt es, sich gegen Patriarchen von Konstantinopel Stellung zu beziehen. Und das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was als späterer Ost-West-Konflikt sich entwickeln sollte. Nikolaus I. hatte keine Armee, er hatte auch keine Reichtümer und war auch nicht so ein klassischer mit Intrigen im Rücken. Er war wirklich jemand, der Idee, dass die Kirche mehr sein muss als nur ein religiöser Verwaltungsapparat, komplett verpflichtet. Und viele halten ihn auch für den ersten Papst im modernen Sinne. Er ist also das geistliche Oberhaupt mit einer ganz eigenständigen Autorität, losgelöst von der politischen Elite. Und obwohl er zu Lebzeiten umstritten war, ist er doch nach seinem Tod heilig gesprochen worden. Dann machen wir wieder einen Zeitsprung, denn dann der totale Kontrast: willkommen im Rom der Renaissance. Also hier herrschen jetzt Männer wie Alexander VI., Rodrigo Borgia, Männer mit vielen Kindern, viel Geld und noch mehr Feinden. Alexander erkauft sich das Papstamt mit Bestechung. Er macht seine Söhne zu Fürsten, seine Tochter Lucrezia zur politischen Schachfigur. Aufträge an Michelangelo, Pomp ohne Maß und wenn nötig auch Mord. Also er hat das Papstamt geführt wie ein Fürst. Also ich sage jetzt mal wie ein CEO mit göttlichem Mandat. Und doch, gerade diese Epoche bringt nicht nur Skandale hervor, sondern auch ein neues Kirchenbild. Der Vatikan wird jetzt Kulturzentrum, geistiges Machtzentrum. Der Petersdom wird neu gebaut und ist bis heute das eigentliche Symbol des Papsttums. Auch Julius II., genannt der Kriegerpapst, zieht mit Rüstung in die Schlacht und beauftragt gleichzeitig Michelangelo mit der Sixtinischen Kapelle. All diese Päpste sind sicherlich nicht im üblichen Sprachgebrauch heilig, aber sie sind Teil einer paradoxen Wahrheit. Also manchmal hält nicht die Tugend die Kirche am Leben, sondern die Struktur, die Anpassung und manchmal auch sogar die Dekadenz. Und wenn man sich die Geschichte der 266 Päpste anschaut, ist natürlich schon erstaunlich, dass das Papsttum überlebt hat. Denn egal, welche Tugenden, welche Werte dieser Papst hatte, die Kirche ist geblieben, das Papsttum ist geblieben. Und wie kann das sein? Denn auch wenn man die 266 Päpste sich anschaut, das waren Heilige, Politiker, Intriganten, Reformer. Manche wurden verehrt, andere gefürchtet und die meisten sogar vergessen. Aber trotzdem, die Institution des Papstamtes, die Institution Kirche ist geblieben. Jetzt könnte man sagen, die Kirche überlebt, weil sie sich klug organisiert hat oder weil sie Tradition hat, weil sie Rückhalt in vielen Kulturen genießt. Aber reicht das aus? Denn wenn man ganz ehrlich ist, erklärt das ja nicht, warum die Kirche nach Jahrhunderten der Spaltung, der Gewalt, der Korruption und der Enttäuschung und auch der heutigen aktuellen Probleme immer noch und überhaupt da ist. Also warum glauben Menschen immer noch? Warum pilgern sie? Warum bekennen sie sich? Und warum ertragen sie, dass ihre Kirche manchmal so weit entfernt ist von dem, was Jesus gepredigt hat? Und vielleicht, das ist für mich jetzt kein Beweis, sondern halt eine mögliche Ahnung, ist es das, weil es etwas Größeres gibt. Etwas, das man nicht messen kann, das ist auch kein System, das ist keine Strategie. Und vielleicht ist es genau das, was man den Heiligen Geist nennt. Und Und der Heilige Geist ist halt keine Magie, die alles richtet, sondern für mich ist der Heilige Geist eher so eine stille, auch eine kaum merkliche Kraft, die auch in Menschen wirkt, die die Wahrheit sucht, auch wenn sie unbequem ist. Und, das hoffe ich, die manchmal auch in einem Konzil weht und in einer stillen Messe aber genauso präsent ist in einem armen Dorf. Und möglicherweise ist dieser Heilige Geist die eigentliche Lebensader dieser katholischen Kirche. Und nicht, dass sie keine Fehler macht, sondern dass sie immer wieder zurückgerufen wird. Irgendwie halt. Also für mich ist der Heilige Geist eben keine Strategie und keine geniale Machtarchitektur. Und für mich ist das, was man den Heiligen Geist nennt, eben nicht nur eine Fernbedienung Gottes, sondern auch so eine ganz stille, kaum merkliche Kraft. Und die zeigt eben auch eine Richtung inmitten eines Bruchs. Weil für mich weht der Heilige Geist, wo und wann er will. Und der weht sicherlich auch manchmal durch einen Papst oder oft auch durch andere. Also eine stille Ordensfrau in Syrien natürlich genauso wie durch einen Bauern in Guatemala. Papst Franziskus hat das mal so genannt. Der Heilige Geist ist nicht der Protagonist der Kirche. Er ist derjenige, der sie vorwärts treibt, nicht wir. Und Papst Benedikt hat gesagt, was die Kirche im Innersten trägt, sind nicht Strukturen. Es ist der Glaube, der oft klein ist wie ein Sandkorn, aber lebendig. Die Kirche hat oft versagt, wenn man sich die Historie anguckt. Und vielleicht tut sie es auch gerade gegenwärtig wieder, weil sie es oft versäumt, ihren eigentlichen Auftrag zu erfüllen. Und trotzdem bleibt sie irgendwie. Und nicht, weil sie es verdient hat, sondern vielleicht, weil sie immer wieder zurückgerufen wird. Und, das ist auch mal ein Gedanken, den ich mit einbringen möchte, vielleicht, weil diese Kirche auch nicht sich selbst gehört. Teresa von Avila hat das mal so beschrieben, die Kirche ist aus Lehm und doch geht Christus hindurch. Und auch wenn wir Päpste immer verurteilen und sagen und sie aus einer weltlichen, menschlichen Perspektive heraus beurteilen und auch die Erwartungen, die jetzt an den künftigen Papst gerichtet werden, aus einer weltlichen Perspektive heraus definiert werden, finde ich es trotzdem ganz wichtig, sich mal zu vergegenwärtigen, dass diese Kirche nicht sich selbst gehört. Auch nicht dem Papst, auch nicht den Kardinälen, auch nicht den Priestern. Diese Kirche gehört nichts Weltlichem. Und für mich ist das eben die eigentliche Lebensader dieser Kirche. Also nicht die Fehlerlosigkeit ihrer Päpste, sondern dieses zarte, finde ich manchmal kaum spürbare Ziehen in eine Richtung von Wahrheit, von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und das ist wie so eine ganz leise Stimme, die manchmal flüstert und manchmal ruft. Und manchmal kommt die gar nicht aus Rom, sondern einfach aus der Tiefe der Welt. Karl Rahner hat es einmal so gesagt, nicht der Heilige Geist, den die Kirche verwaltet, sondern der, der sie überrascht. Und das ist vielleicht genau der Punkt. Für Dorothee Sölle war der Geist nicht sanft und fromm, sondern das ist eine unbequeme Kraft, eine widerständige, eine Kraft, die sich empört, die sich auch einmischt und die eben nicht schweigt. Als Johannes der 23. das Zweite Vatikanische Konzil einrief, hat er schlicht gesagt, ich habe nur ein Fenster geöffnet. Und Papst Franziskus nennt den Heiligen Geist eine heilige Unruhe. Das ist ein Geist, der stört und der heilt gerade dadurch. Ich weiß nicht, ob das alles der Heilige Geist ist. Aber wenn man sich die Geschichte der Päpste anschaut und dass es die Kirche immer noch gibt, trotz der Fehlbarkeiten der Päpste, dann geht es vielleicht gar nicht darum, dass das moralisch integere Menschen sind, dass das besonders wertvolle Menschen sind, dass von diesen Menschen, die in das Papst angehen, etwas ganz Besonderes ausgeht, sondern vielleicht sind sie einfach nur die Verkörperung dessen, was durch sie durchweht und was durch sie sichtbar wird. Und was heißt das jetzt für den nächsten Papst? Der 267. wird auch wieder seine Zeit prägen und er wird auch wieder Teil einer Geschichte sein, die wiederum größer ist als er selbst. Und deshalb geht für mich nicht die Frage, wen braucht die Welt als nächsten Papst? Da geht es nicht um Eigenschaften, Stärken und Richtungen. Sondern vielleicht ist es da eine ganz andere Antwort. Es geht nicht der perfekte Papst, der gebraucht wird, sondern einer, der sich vielleicht führen lässt, der sich erinnert, dass die Kirche mehr ist als ihre Fehler, der mehr ist auch als Struktur und der versteht, dass eine Kirche nur dann eine Kirche ist, wenn sie nicht sich selbst folgt, sondern dem, der größer ist. Und das waren meine Überlegungen jetzt zur aktuellen Papstwahl. Hinterlasst doch gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das seht. Muss der Papst weltliche Qualitäten mit sich bringen, um den Zeitgeist gerecht zu werden? Oder ist es wirklich eher so, dass man sagt, es geht mehr um die Ausrichtung auf etwas Höheres, auf etwas Größeres und das Bewusstsein dessen, dass diese Kirche eben nicht sich selbst gehört, sondern sie ist die Kirche Jesu Christi. In dem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Hinterlasst doch gerne einen Kommentar, liked und subscribed unseren Kanal. Wir freuen uns über jeden Wachstum und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Das war Medienapostel. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.